Sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Markus Hinter, also lieber Lukas Kreppertz, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, danke, dass Sie sich Zeit nehmen an diesem besonderen Tag für die Salzburger Festspiele, für uns alle, ein Tag vor dem 100-Jahr-Jubiläum, das heißt vor dem Tag, als erstmalig der Jedermann aufgeführt wurde. Der heutige Tag hat aber auch ein Jubiläum. Es war nämlich die dritte Generalversammlung des Festspiel-Errichtungsvereines, die vor genau 100 Jahren stattgefunden hat. Das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber das ist ein anderes Kapitel. 100 Jahre sind einen Rückblick wert. 100 Jahre sind aber mindestens genauso wert, eine Standortbestimmung zu machen und der Frage nachzugehen, wohin gehen wir in den nächsten 100 Jahren? Was ist unsere Vorstellung von diesen nächsten 100 Jahren? Was ist der Auftrag, die Verpflichtung, das Vorhaben für diese Salzburger Festspiele, die in einer besonderen Zeit gegründet wurden? Und wir haben uns, wir, das Direktorium, ich als gesetzlicher Vertreter des Festspielfonds unter Einbindung des Kuratoriums zusammengesetzt und haben Grundsätze und Thesen formuliert, denen wir uns verpflichtet fühlen. Aus dem Gründungsgedanken heraus, adaptiert auch auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts natürlich, aber auch aus der Sicht in unsere Welt und mit Grundsätzen, die durchaus auch einen politischen, einen gesellschaftspolitischen, einen kulturpolitischen Zugang haben. Es sind insgesamt 10 Grundsätze, die in diesem Memorandum beinhaltet sind. Ein Memorandum, das wir im Anschluss als Verpflichtungserklärung, als Selbstverpflichtung, wenn Sie so wollen, unterfertigen werden. Und ich möchte mich beim Direktorium sehr für diese wirklich gute, konstruktive, gemeinsame Vorgangsweise, für diesen gemeinsamen Weg bedanken. Was sind diese 10 Punkte? Ich mache es in aller Kürze, weil im Detail wird es dann von den Direktoriumsmitgliedern ausgeführt werden. Der erste Punkt, und das ist für uns ein ganz zentraler Punkt, ist, wir sehen uns nach wie vor als Friedensprojekt. Die Salzburger Festspiele sind ein Friedensprojekt. Wir haben auch aus der Gründung heraus, zweiter Punkt, gesehen, dass diese Salzburger Festspiele unter extrem schwierigen Umständen gegründet wurden, in einer furchtbar wirtschaftlich furchtbaren, auch politisch furchtbaren Zeit. Und jetzt feiern wir wieder in einer völlig unerwarteten Krise unser 100-Jahr-Jubiläum. Und wir haben uns, meine Damen und Herren, so viel vorgenommen für dieses 100-Jahr-Jubiläum an besonderen Produktionen, an Veranstaltungen, an Publikationen, an Diskussionen, an Gästen, die wir einladen. Und jetzt kommen wir drauf, dass das schönste Geschenk, das wir uns selbst gemacht haben, das ist, dass die Salzburger Festspiele stattfinden können zu ihrem 100. Jubiläum und das mit dieser herausragenden Qualität. Wir, und das ist der Grundsatz, stehen dazu, dass Kunst auch unter widrigsten Umständen einen Platz hat. Künstlerinnen und Künstler Aufführungsmöglichkeiten haben müssen. Wir verstehen uns auch international. Wir erklären ganz klar, dass wir von allen nationalen Einschränkungen, von jeder Enge uns distanzieren. Wir sind ein internationales Festival mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern, internationalen Besuchern. Wir sehen uns weit, wenn ich das so sagen darf. Und wir sehen uns der europäischen Kultur verpflichtet. Das ist auch eine, glaube ich, sehr klare Ansage der europäischen Kultur und ihren Zusammenhängen. Markus Hinterhäuser wird das ausführen, bis ins Zeitgenössische hinein. Wir übernehmen den Gründungsauftrag, ein Drei-Sparten-Festival, Oper, Schauspiel, Konzert zu sein. Und wir stellen ganz klar Qualität vor Kommerzialität. Qualität war immer das Erfolgsgeheimnis der Salzburger Festspiele. Wir sehen ein großes Betätigungsfeld, nachkommende Generationen, die Jugend an die Festspiele, an diese Art von Kunst heranzuführen. Und wir sehen eine große Verpflichtung, und das hat die Vergangenheit auch gezeigt, darin, dass wir Künstlerinnen und Künstler weiterentwickeln, dass hier Karrieren geschrieben werden, die sozusagen im Wechselspiel den Salzburger Festspielen wieder Profil und Charisma verleihen. Wir sehen uns als vorbildliche Arbeitgeber für unsere qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn diese Festspiele werden wahrgenommen als Festspiele der Künstler und Künstler, das sind sie auch, aber sie könnten nicht ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter funktionieren. Und das ist uns auch ein besonderes Anliegen. Und wir sehen uns nicht isoliert in der Gesellschaft und in der Stadt und in diesem Land, sondern wir wissen sehr wohl um die wirtschaftliche Bedeutung der Salzburger Festspiele auch Bescheid. Und letztlich ist die Geschichte der Salzburger Festspiele auch immer eine Geschichte der Bauvorhaben dieser Festspiele gewesen. Ja, ganz im Gegenteil, bevor die Festspiele überhaupt begonnen haben, gab es schon den Festspielerrichtungsverein, gab es schon Pläne, Festspielhäuser neu zu bauen, die dann in eine andere Richtung gegangen sind. Davon im Detail nachher später. Jetzt, liebe Frau Präsidentin, darf ich dich bitten.
Danke. Danke vielmals. Ja, es ist schon ganz was Besonderes, dass wir genau 100 Jahre später hier stehen, als die durchaus in großen Schwierigkeiten befindliche Errichtungsgemeinschaft für das Festspielhaus in Salzburg tagte. Interessant war, bei dieser dritten ordentlichen Generalversammlung haben teilgenommen der Präsident des Staatsdirektoriums, Karl Seitz, Landeshauptmann Oskar Mayer, die Landeshauptmann-Stellvertreter Max Ott, Franz Rehrl und Robert Preußler, weiter die Vizebürgermeister, Ingenieur Richard Hildmann und Michael Dobler. Also das Programm dieses Vereines, insbesondere auch die Errichtung des Festspielhauses, wurde zum kulturellen Interessenschwerpunkt nicht nur der Stadt, sondern auch des Landes und der Republik Österreich erklärt. Eine unvorstellbare Utopie, die doch aufging. Wenn wir heute hier stehen, dann ist es Freude darüber, dass es 100 Jahre gab und das ziemlich gut für die nächsten ausschaut, und Dankbarkeit. Aber eine Sensation können wir Ihnen eigentlich nicht bieten. Denn was wir hier ausdrücken, das leben wir seit Jahren. Aber ein bisschen eine Sensation ist es doch. Es ist doch eine Sensation, dass aus der Notlösung Jedermann am Domplatz, weil es kein Haus gab und weil das große Welttheater als Stück nicht fertig war, eine Ideallösung entstanden ist. Dass der Jedermann über 700 Mal aufgeführt wurde. Und dass das zarte Pflänzchen Festspiele nicht verwelkt ist, sondern zum größten Klassikfestival, das gefällt wurde. Und ich finde auch, es ist eine Sensation, dass ziemlich genau vor 75 Jahren, nämlich am 12. August 1945, die Festspiele wieder auferstanden sind. Und dass General Clark, der Chef der amerikanischen Besatzungsmacht, die Eröffnung der Festspiele als ersten Auftritt in der Öffentlichkeit gewählt hat, um zu sagen, mit Hilfe der Festspiele wird das freie Österreich wiedererstehen. Naja, und Sensation ist schon, dass wir trotz Corona hier sind. Wir hätten uns auch, wie Sie öfters von mir gehört haben, ob unseres Kleinmuts geschämt, wenn wir angesichts unserer Geschichte klein beigegeben hätten. Und wir haben ja das Glück, dass uns viele dabei begleitet haben. Ich möchte mich daher bedanken beim Kuratorium. Danke, Herr Landeshauptmann, der du auch in Wien so dafür gekämpft hast, dass alle Kulturbetriebe trotz Corona wieder eine Lebensmöglichkeit bekommen. Danke vielmals, Herr Bürgermeister, dass du da immer an unserer Seite warst. Danke, Johannes Honsig. Ich danke natürlich vor allem meinen lieben Kollegen im Direktorium, dass es dem Markus gelungen ist, in so kurzer Zeit ein Programm aufzustellen, das auch in Nicht-Corona-Zeiten den Festspielen jede Ehre zur Ehre gereichen würde. das spricht schon für deine große Durchsetzungskraft. Und danke dir, lieber Lukas Kreppertz. Du hast mit unseren Mitarbeitern ein Präventionskonzept aufgestellt, für das wir derzeit Anrufe aus der ganzen Welt bekommen. Wie macht man's? Ob wir es bis zum Ende ohne alle Zwischenfälle durchhalten, das wissen wir nicht. Aber wir sind auch für Zwischenfälle gerüstet. Und offensichtlich waren wir so überzeugend, dass selbst die kompliziertesten Künstler gar nicht kompliziert waren, als sie gehört haben, sie müssen sich ständig testen lassen, als wir sie gebeten haben, von Premierenfeiern zu verzichten, als wir sie gebeten haben, überhaupt nur die Festspiele im Fokus zu haben. Und das galt auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch denen ein großes Danke. Und es war dann schon ganz toll, als Riccardo Muti dreimal die Neunte dirigiert hat und mit dem Text diesen Kuss der ganzen Welt. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die Festspiele geben den Kuss der ganzen Welt. Und heute Vormittag Thielemann, so wunderbar. Wir mussten von der Grundphilosophie nicht abweichen, denn diese drei Gründungsziele, die passen heute wie eh und je. Das erste war das Friedensprojekt. Markus hätte ja Pax Friede für die Ouvertüre spirituell vorbereitet. Das werden wir nächstes Jahr machen. Und ich muss Ihnen sagen, dass wir das Stolperstein-Projekt durchgezogen haben, das wir eigentlich im Rahmen mit dem War Requiem von Benjamin Britten machen wollten. Das war uns allen drei ein großes Anliegen, weil das ist auch ein Friedensprojekt gegen das Hass schüren und gegen den Rassismus. Die kleinen Steinchen im Kampf gegen den Antisemitismus. Das Zweite, das ist ja für uns überhaupt eine wunderbare Plattform, das Hofmannsthal heißt, nicht Hoffmanns, er hat ja kein Doppel-F hier, ich muss aufpassen, dass er mich nicht korrigiert, dass Hofmannsthal ja immer gesagt hat, auf die Frage, welches Programm, Oper und Theater von beiden das Höchste. Das ist natürlich eine viel größere Freiheit als Bayreuth, wo man ein Weihetempel für Wagner ist. Wir könnten auch ein Weihetempel für Mozart sein. Aber bei uns hat alles Platz, wenn es Qualität hat. Und das gelingt uns manchmal besser und manchmal schlechter. Und das Dritte ist, das gibt es eigentlich auch bei keinem anderen Festival, in der ersten Denkschrift von Reinhard 1917 hat er bereits die wirtschaftliche Bedeutung der Festspiele untermauert und hat gesagt, diese Festspiele werden dem vom Krieg geschundenen Salzburg neuen Wohlstand bringen. Na, ein bisschen von dem haben wir ja auch heuer sagen können. Das heißt, wir bleiben bei der Gründungsidee Festspiele als Sinngeber und Arbeitgeber. Und wie Markus immer so richtig sagt, die Festspiele sind ein Festspiel der Künste.
Jetzt muss ich noch was Richtiges sagen. Die Salzburger Festspiele sind tatsächlich ein Festspiel der Künste. Das ist das, was wir als erstes über dieses kleine Memorandum in der Präambel gestellt haben. Das ist ein wichtiger Satz. Der ist ebenso wichtig wie das Zitat von Luigi Nono. Und ich möchte nur daran erinnern, dass wir hätten dieses Jahr Intoleranza gemacht. Das wird auf nächstes Jahr verschoben. Mit der Inszenierung von Intoleranza ist Salzburg die einzige Stadt, das einzige Festspiel der Welt, das, glaube ich, auf die exemplarischste Weise das Gesamtwerk von Luigi Nono realisiert hat. Das ist eine Großtat. Das möchte ich einfach in aller Bescheidenheit sagen. Und das Ohr aufwecken, die Augen, das menschliche Denken, darum geht es bei einer Unternehmung wie Salzburger Festspiele, die sich aus diesen zwei schönen Worten, das sind eine dieser Momente, an denen die deutsche Sprache nicht arm ist, aber die haben immer wieder gefallen, dass man Worte zusammensetzen kann, das Fest und das Spiel. Und beides hat mit Nachdenken zu tun. Ich möchte das wirklich immer wieder betonen. Das Fest im etymologischen Sinne ist eine Zusammenkunft abseits des Alltags, die aber einer Organisation bedarf. Sonst wird es kein Fest, die eine Art Inszenierung bedarf. Und das kann nur gelingen, wenn man darüber nachdenkt, wie man das macht. Und das Spiel in der einfachsten Form, in der kompliziertesten Form, hat mit Nachdenken zu tun. Dieses Festspiel. Und wir befinden uns jetzt im wirklichen Endspurt unserer modifizierten Festspiele, unserer 100-jährigen Festspiele. 9 Tage haben wir noch. Ich finde diesen Moment richtig gewählt und ich danke dir, Herr Landeshauptmann, sehr dafür, dass wir das jetzt machen können. Dieser Moment ist ganz richtig gewählt. 100 Jahre Festspiele und in diesem 100. Jahr der Festspiele ein Festspiel, wie wir es nie erwartet hätten, niemals, wie wir es auch nicht planen hätten können. Ein Festspiel, das nicht nur reagiert auf eine Situation, sondern auch agiert in einer Situation. Aber es ist ein Moment, der uns auch zeigt, wie fragil auch die Systematik der Salzburger Festspiele ist. Die Systematik eines Betriebs, eines Kulturbetriebes, wenn ich das so sagen darf, und da beziehe ich viele, viele andere mit ein, das ist nicht auf die Salzburger Festspiele einbezogen. Wir sind uns bewusst geworden, wie brüchig das ist, wie fragil das sein kann, wie es von einer Sekunde auf die andere auch in Frage gestellt wird. Und ich möchte jetzt ganz, ganz kurz abgehen von den Festspielen, weil ich das eben erwähnt habe, wie es in Frage gestellt wird. Und wir befinden uns in einer Situation, wo Bildung und Kultur wichtiger denn je ist. Die Schulen werden geschlossen, die Universitäten werden geschlossen und die Kultureinrichtungen werden geschlossen und in einer Art und Weise befragt, die ziemlich weit weg ist von der Befragung anderer Lebensbereiche. Wir müssen wirklich Acht geben. Wir müssen Acht geben, dass nicht irgendwann eine Situation eintritt, wo man achselzuckend sagt, war da was, war da Kultur, war da Kunst, war da Bildung? Wir können auch ohne dem. Nein, wir können nicht ohne dem. Wir können nicht ohne dem leben. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir, wenn wir einmal etwas verlieren, werden wir es nie wieder bekommen. Es wird nicht wiederherstellbar sein. Insofern war die Unternehmung, und mein Dank geht ja auch wirklich auch an das Kuratorium, mit dem wir fantastisch zusammengearbeitet haben, dass wir das in irgendeiner Weise retten konnten, Salzburger Festspiele. Dass wir etwas wieder ermöglicht haben, was zum Kostbarsten gehört, was man ermöglichen kann, nämlich Menschen zusammenzurufen, eine Zusammenkunft herzustellen. Eine Zusammenkunft von Interessierten, von Passionierten, von, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, von Liebenden, die zusammenkommen, dieser Zauber einer nicht vorgenommenen Verabredung. Aber es verabreden sich viele, viele Menschen an einem ganz bestimmten Tag, zu einer ganz bestimmten Uhrzeit, in einer ganz bestimmten Stadt, in einem ganz bestimmten Ort, einer Musik zuzuhören, einem Schauspiel zuzusehen. Und das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Und wir müssen wirklich darum kämpfen, dass das weiter bestehen kann. Und deshalb sind diese 100 Jahre und dieser Moment so wichtig. Es ist auch wichtig, dass wir ein Memorandum verfasst haben. Ein Memorandum, wo wir klar machen, der Landeshauptmann hat es gesagt, du hast es gesagt, Helga, wo wir klar machen, es geht um ein Festspiel der Künste. Es geht nicht um ein Festspiel des Kommerziellen. Es geht um, wenn ich das kurz zitieren darf, aus der ersten Seite, und ich finde das wichtig, die Salzburger Festspiele müssen noch größere Anstrengungen unternehmen, um ihre Wesentlichkeit und Einzigartigkeit zu sichern. Sie müssen sich noch stärker auf die Bildung des Geistes und der Wahrnehmung sowie die Verständigung über Sinn und Wirklichkeit konzentrieren, um ein soziales Erleben von Gemeinschaft in einer individualisierten Gesellschaft zu ermöglichen. Festspiele werden morgen noch mehr als heute als Wissensvermittler und Weltgedächtnis, als Archiv unserer Welterkenntnis fungieren müssen. Wir haben diese Möglichkeit dazu in Salzburg. Und diese 100 Jahre haben mich als Intendanten vor eine ziemliche Herausforderung gestellt. 100 Jahre Salzburger Festspiele, ich habe das immer wieder gesagt, sind 100 Jahre Kulturgeschichte, europäische Kulturgeschichte. Diese Tradition der Festspiele kann einschüchternd sein. War es aber in meinem Fall überhaupt nicht. Ich habe das als eine ganz große Inspiration gesehen. Ich habe das als ganz großes Privileg gesehen, mich in dieser Geschichte durchzumeandern und herauszufinden oder versucht, ich habe versucht herauszufinden, wo sind Anknüpfungspunkte, wo ist das Netz, das man ausbreiten kann und sagen kann, naja, es gibt diese Tradition ist fantastisch, die ist inspirierend, aber es gibt den nächsten Schritt und das ist die Gegenwart und es gibt den Schritt darauf und das ist, was passiert mit Festspielen der Zukunft, wie können die aussehen? Was wir gemacht haben, wir haben keine Verfassung hergestellt. Wir haben ein Memorandum hergestellt, in dem, glaube ich, sehr, sehr wesentliche Punkte, warum Festspiele sein sollen, sein müssen, wie Festspiele sein sollen, sein müssen, in welcher Form wir sie herstellen können. Das ist dieser Dreiklang, wenn ich das musikalisch sagen kann, aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich habe diese Aufgabe, die ich wirklich nochmal, die ich als großes Privileg empfinde, dass ich ausgerechnet im 100. Jahr des Salzburger Festspiels Intendant sein kann und nicht im 107. Jahr, das ist schon gar nicht mehr. Aber nein, das ist großartig gewesen. Und dass wir jetzt Corona-bedingt dieses Jubiläum in das nächste Jahr noch hineinziehen, gibt uns noch mehr Möglichkeiten, darüber nachzudenken, warum wir das machen und wie wir das machen. Dieses Memorandum nochmal hat einige ganz, ganz zentrale, wesentliche Punkte, die mit dem zu tun haben, was ich vorhin versucht habe zu erklären, dass wir uns alle Mühe geben müssen, wir bei den Festspielen, aber die Gesellschaft im Allgemeinen und die Politik im Allgemeinen klarzumachen, dass das etwas Wesentliches ist. Nochmal, was wir verlieren, werden wir nie wiederbekommen. Und die Anfälligkeit des Systems, das ja nicht nur die Festspiele betrifft, das betrifft der konzentrische Kreise drumherum, das betrifft die Hotellerie, das betrifft die Reisetätigkeit, das betrifft die Internationalität eines Festes. Plötzlich stehen wir vor einer Situation, die ganz anders ist, die niemand, aber auch wirklich niemand hätte erwarten können und die sich offen gestanden auch niemand gewünscht hat. Aber was diesen Sommer passiert ist, lässt auch außerordentlich interessante Rückschlüsse zu. Ich erlebe ein Publikum, das mit einer unendlichen Hingabe, fast mit einer andächtigen Stille den Beginn einer Veranstaltung nicht abwartet, sondern erwartet. Und ich habe niemals, und ich habe wirklich viele Konzerte und viele Aufführungen in meinem Leben besucht, ich habe niemals eine vergleichbare Situation erlebt, wie wir sie jetzt in diesem Sommer in Salzburg erleben. Das ist eines der ganz wenigen Geschenke, die Corona uns gemacht hat. Das kann ich Ihnen sagen. Ja, und die Festspiele wären auch nicht denkbar ohne eine Infrastruktur. Diese Infrastruktur muss ständig befragt werden, ständig erneuert werden. Das sind die Gebäude, das ist das Innenleben der Gebäude. Wenn wir Festspiele auf dem Niveau halten wollen, auf dem wir sie halten möchten und wie wir es versuchen zu definieren, müssen wir auch diesen Aspekt mit einbeziehen. Auch das ist eine wirkliche Investition in die Zukunft. Wir müssen wissen, dass wir diese Infrastruktur der Festspiele, die nicht nur großartig ist, sondern auch großzügig ist, dass wir diese Infrastruktur erhalten, weiterentwickeln, für die Zukunft weiterentwickeln, für das, was dann in Zukunft auch an ästhetischen Ansprüchen an die Festspiele gestellt wird. Die Ästhetik der Inszenierung wandelt sich ununterbrochen. Wir sind nicht auf einem Status quo, wir sind in einem ständigen Prozess. Und die Festspiele müssen darauf reagieren. Sie müssen sich diesen neuen Theaterformen, den neuen Musiktheaterformen öffnen. Sie müssen das zulassen. Sie müssen im schönsten Sinn, nicht in einem läppischen Sinn, im schönsten Sinn mit der Zeit gehen, mit der Ästhetik der Zeit gehen. Wir können und wir müssen, wir sollen diese große Geografie, die uns zur Verfügung steht, wir schreiben das auch in dem Memorandum von Monteverdi bis Musik unserer Zeit, von der antiken Tragödie bis zu Autoren unserer Zeit. Wir müssen diese Geografie mit Leben erfüllen. Wir müssen Zusammenhänge herstellen können. Wir haben ein einziges Leben, das ist dieser Moment und die paar Jahre, die uns zur Verfügung stehen. Und wir haben diese ganz großen Kunstwerke, in die wir hineinblicken können. Und die uns alles über uns, über unsere Existenz, über die Conditio Humana sagen. Aber wir haben nur einen einzigen Blickwinkel und das ist die Gegenwart. Die Überprüfung von Partituren, die hunderte Jahre alt sind und die in Stein gemeißelt scheinen. Die Vitalität dieser Partituren entsteht durch das immer wieder neue Lesen, das immer wieder neue Befragen, das immer wieder neue Ermöglichen von Befragungen. Das ist die Vitalität der Partituren, das ist die Vitalität der großen Kunst. Und dieser Aufgabe muss man sich stellen, wollen wir uns stellen. Und wenn wir das jetzt versucht haben, in eine Form zu bringen, dann glaube ich, ich wiederhole mich jetzt, aber schließe ich auch, dann ist das genau der richtige Moment. 100 Jahre Salzburger Festspiele und ein sehr anderes Festspiel, das gezeigt hat, wie man auch sehr unmittelbar, hoffentlich mit einem klugen Pragmatismus und trotzdem die Idee, was Kunst ist und warum Kunst ist, nicht vergessen zu machen, darauf reagieren kann. Danke.
Sehr schwer nach den Träumen des Markus Hinterhäuser, die glücklicherweise bei uns Wirklichkeit werden, musst du jetzt zurückführen in die Normalität unseres Arbeitslebens, die aber auch ganz wichtig ist, wenn sonst, wie du das richtig sagst, haben wir die Struktur nicht, um Festspiele zu machen.
Ja, danke. Ich kann mich anschließen an meine Vorredner. 100 Jahre bieten den Anlass, sich auch als Organisation zu erinnern an die Anfänge, an die Grundlagen, sich zu befragen und Festspiele und den Festspielfonds in die Zukunft zu denken. Und die Präsidentin hat da schon die Denkschrift erwähnt, die Max Reinhardt 1917 geschrieben hat und an den K&K Hoftheaterintendanten geschickt hat zur Errichtung eines Festspielhauses in Hellbrunn. Er hat dort im Futur 2 noch geschrieben, zuerst von der Ausführung einer bedeutungsvollen künstlerischen Tat und dann, dass neben den kulturellen auch wirtschaftliche Vorteile die Festspiele erbracht haben werden, deren Höhe sich ziffernmäßig nicht abschätzen lässt, damals noch. 1917. Wir haben in der Geschichte der Festspiele den Beweis erbracht und das auch ziffernmäßig versucht zu erheben. Es gibt ja, wie Sie aus der Wertschöpfungsstudie der letzten sicherlich noch sich erinnern, tangible Effekte und intangible Effekte. Wir haben tangible Effekte von einer Wertschöpfung von 180 Millionen Euro in Salzburg und 215 Millionen Euro in Österreich. Wir, die Festspiele, sorgen dafür, dass 2800 Vollzeitäquivalente, also Arbeitskräfte in Salzburg und 3400 in ganz Österreich gesamt erhalten bleiben und gesichert bleiben. Und gerade heuer hat es uns besonders gezeigt, nicht nur, dass wir uns hinterfragen aufgrund der 100 Jahre, sondern natürlich auch aufgrund von Corona, hat es sich besonders gezeigt, welche Bedeutung die Festspiele hier für die Wirtschaft in Salzburg, aber auch in Österreich sind. Und es hat uns wirklich gefreut, mit welcher Unterstützung wir aus der Unternehmerschaft von Hotellerie, Gastronomie und Handel hier begleitet wurden und wie uns geradezu die Unternehmer Mut gemacht haben, ja bitte, bleibt dran und überlegt euch was, wie ihr Festspiele durchführen könnt. Und da möchte ich auch nochmal den Dank meiner Kollegen nochmal ausdrücken für den Landeshauptmann und für alle Kuratoren, die uns hier so unterstützt haben. Also wir wollen auch weiterhin natürlich künstlerische Impulsgeber mit dem erwünschten Nebeneffekt wirtschaftlicher Motor für Salzburg zu sein, weiterhin das sein. Und ich habe davor von Arbeitskräften gesprochen, wir wollen auch hier im Wandel der Zeit, in wandelnden Rahmenbedingungen und auch in sich ändernden Möglichkeiten vorbildliche Arbeitgeber für die vielen, vielen Arbeitnehmerinnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Festspielfonds sein. Dieses Jahr haben wir in der Saison maximal 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Künstlerinnen und Künstler beschäftigt. Normalerweise sind wir bis zu 5000. Aber immerhin 1400 in diesen Situationen. Wir sind in der 10. Woche seit Probenbeginn und wir haben mit über 3000 Tests hier Proben mit so vielen Menschen realisieren können, mit so vielen Beteiligten realisieren können. Auch hier wollen wir eben in der Zukunft weiter unseren Beitrag dazu leisten.
Ja, und zum Schluss noch, meine Damen und Herren, 100 Jahre Salzburger Festspiele ist auch 100 Jahre Baugeschichte der Salzburger Festspiele, beginnend mit der Felsenreitschule, die bespielbar gemacht wurde, mit der Winterreitschule, die zu einem Festspielhaus umgebaut wurde, mit der Drehung des Zuschauerraumes, der baulichen Adaptierung Landeshauptmann Franz Reierl hat dafür sein Elternhaus geopfert, das an dieser Stelle stand, bis hin zum großen Festspielhaus, das auch unter sehr schwierigen Bedingungen gebaut wurde. 1956 Baubeginn, 1960 dann Eröffnung. Prognostizierte Kosten 60 Millionen, geworden sind es 210 Millionen. Man hat also ein bisschen überschritten. Das Haus für Mozart als weiterer großer Schritt. Die gesamte Qualität der Salzburger Festspiele, ihre Vielfalt, ihre Durchdringung mit den unterschiedlichsten Werken und Werkanforderungen wäre ohne die geeigneten Baulichkeiten nicht möglich. Und jetzt treten wir in das zweite Jahrhundert ein und wir müssen natürlich sagen, die Häuser sind auch in die Jahre gekommen. Das große Festspielhaus 1960 ist auch schon ein bedachtes Haus, Gott sei Dank sehr gut gebaut, aber wir haben hier enorme Bedürfnisse im Bereich des Arbeitnehmerschutzes, des Brandschutzes, der gesamten betriebsorganisatorischen Abläufe, der Werkstätten, der Arbeitsbedingungen für Künstlerinnen und Künstler und auch der Qualitäten, die sich Besucher von einem Festival mit Weltgeltung erwarten dürfen. Das heißt, wir haben ein großes Projekt vor uns, das nicht nur Sanierung von einzelnen Abschnitten bedeutet, sondern Erweiterung des gesamten Komplexes bedeutet. Wir haben eine organisatorische Ablaufanalyse erstellen lassen, verschiedene Varianten in Konzeption genommen. Die Endkonzeption ist jetzt in Ausarbeitung. Das ist ein auf 10 Jahre angelegtes großes Projekt. Es beginnen jetzt dann die Verhandlungen mit Bund, mit den Gebietskörperschaften, den sogenannten Abgangsdeckungsträgern, wie es im Gesetz heißt, im Festspielvorgesetz, Bund, Stadt und Land. Und das wird uns alle enorm fordern. Aber ich glaube, es ist eine entscheidende Verpflichtung, die organisatorischen, baulichen, räumlichen Bedingnisse herzustellen, um unserem Anspruch, von allem das höchste, das weltbeste Festival, Dreispartenfestival aufzustellen, umzusetzen. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir stehen Ihnen auch gerne für Fragen zur Verfügung.
Danke für dieses Bekenntnis vor so vielen Zeugen und Zeuginnen.
Gleich im Anschluss an den Herrn Landeshauptmann und das Bauprogramm, was wird mit der Berner Insel passieren? Wie weit?
Ja, es ist vorgesehen, dass die Berner Insel weiter Aufführungsort bleibt. Das ist jetzt nicht in unmittelbarer Konzeption, ist die Berner Insel, spielt jetzt da jetzt einmal keine Rolle baulich. Ja. Die ist so weit hergerichtet, das ist jetzt nicht
von. Also es ist kein größerer Sanierungsbedarf?
Nein.
Aber bleibt. Danke. Ja.
Frank Derles von Servus TV. Das Memorandum fasst ja sehr gut zusammen, was die Festspiele sind. Ein Memorandum ist ja eine Denkschrift. Gab es im Zuge der Überlegungen für das Papier Ideen, gab es neue Ansätze für die Zukunft der Festspiele, die jetzt noch nicht so eingeflossen sind?
Ich glaube, uns ist wirklich aufgefallen, dass durch dieses wunderbar weite Gründungsstatement wir völlig frei sind in unserem Bestreben, die Gegenwart wieder zu spiegeln. Und wir haben eben sehr stark darüber diskutiert, was ist die Herausforderung gerade bei der Jugendarbeit. Das sind nur ein paar Zeilen, aber da steht viel Fantasie für die nächsten Jahre dahinter und viel Anspruch, weil wir wissen, dass wir da in die Bresche springen müssen, auch wenn uns das viel Geld kostet, oft für Elternhaus und Schule. Und so gibt es eine ganze Reihe von Dingen, aber kontrovers war es eigentlich nicht. Wir waren uns nur alle einig. Wir müssen versuchen, diesen Qualitätsstandard zu halten und die Vielfalt zu erhalten. Denn das ist ja auch das Besondere, nicht nur die Dreispartentätigkeit, sondern einfach, dass du vom Jedermann am Domplatz bis zu Every Woman im Republic, dass du von Nono bis zurück zu Monteverdi alles in der bestmöglichen Form bringst. Und da sind wir sehr gefordert, dass wir uns einfach in der Tagesarbeit bewähren. Dass unsere Ideen, du hast es ja so schön, du zitierst immer so gern Musil mit dem Wirklichkeitssinn und dem Möglichkeitssinn, dass wir nicht scheitern sofort, das geht nicht, das ist zu teuer, das passt jetzt nicht, sondern sagen, wir wollen mit möglichst viel Möglichkeitssinn an das Ganze herangehen.
Darf ich vielleicht auch noch sagen, wir haben schon den Gründungsgedanken auch erweitert, neben dem, was die Frau Präsidentin gesagt hat, Qualität, Friedensprojekt, Wirtschaftlichkeit. Hoffmannsthal hat die Festspiele gesehen als ein vom konservativen europäischen Katholizismus geprägte Wiederauferstehung einer versunkenen Welt, die an das Barocke anschließt. Da sind wir weit drüber hinaus. Wie Markus Hinterhäuser gesagt hat, von Monteverdi bis ins Zeitgenössische, von der griechischen Tragödie bis zum Schauspiel, bis zu den Dramen, die heute geschrieben werden, der europäischen Kultur in ihrer gesamten Spannkraft und Weite verpflichtet. Das ist schon eine programmatische Weiterentwicklung. Oder nehmen Sie, was sicher nicht so stark im Fokus von Reinhardt und Hoffmannsthal gewesen ist, die Entwicklung von Künstlerkarrieren. Welche Weltstars, wenn ich dieses Wort verwenden darf, haben nicht in Salzburg ihren Ausgang, ihre ersten Erfolge genommen, die aber auf der anderen Seite wieder Salzburg in weiter Folge so prägen, dass die Menschen hierher kommen, um diese, in dieser besonderen Atmosphäre diese Künstlerinnen und Künstler erleben zu dürfen. Vieles, was drinnen steht, ist selbstverständlich und wird als normal hingenommen. Aber es ist auch wichtig, dass man es einmal formuliert, dass wir ein Friedensprojekt sind, dass wir uns international verstehen, dass wir ganz bewusst auch in widrigen, schwierigen Umständen der Kunst und der Kultur und den Künstlern eine Bahn, eine Bühne geben wollen und dem Publikum die Möglichkeit der Aufführungen. Und das muss auch einmal gesagt und bewusst gelebt werden und deswegen haben wir dieses Memorandum verfasst.
Georg Hummer, ORF, darf ich da gleich anknüpfen? Dr. Hasler, Sie haben zuerst erwähnt, dass dieses Sanierungsprogramm bevorsteht und auch das Stichwort Erweiterung gesprochen. In welche Richtung ist diese Erweiterung gedacht? Hier am Standort oder geht es da um andere?
Ein wesentlicher Erfolg der Salzburger Festspiele ist auch die Atmosphäre, die Zentrierung, neben anderen Spielstätten Berner Insel, aber im Wesentlichen hier im Festspielbezirk, beginnend mit Jedermann am Domplatz und hier die Häuser, Haus für Mozart, großes Festspielhaus, Felsenreitschule. In diesem Bereich, Kollegienkirche gehört auch noch dazu, die Aula, das ist die ganz besondere Atmosphäre, die diese Salzburger Festspiele auch so einmalig machen. Und wir wollen hier am Standort erweitern.
Vielleicht weil ich Erweiterung, Herr Hummer. Wir haben ja vor, ein Festspielzentrum auf dem Boden des Schüttkastens zu bauen. Das ist allerdings ein Projekt, das wir uns nur leisten können, wenn wir dafür private Financiers bekommen. Denn konzentrieren müssen wir uns auf die Generalsanierung mit der öffentlichen Hand, auf die anderen Dinge. Und da werden wir eben jetzt sehen, wie weit Corona uns da einen Strich durch die Rechnung macht oder ob es uns gelingt. Wir jubilieren ja nächstes Jahr weiter, dass wir genügend privates Geld bekommen, um dieses Zentrum, das zugleich das ganze Jahr über Öffnung signalisieren soll, aber unter der Erde auch einen zusätzlich schönen Raum für Vorträge, Kleinstkonzerte und so weiter bieten soll.
Architektonisches Projekt.
Ja.
Städtebauliches Projekt.
Und ansonsten, es wird nicht in die Höhe gebaut, das kann ich sagen. Es gibt Flächen, die noch bebaubar sind. Aber ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir werden dieses Projekt noch gesondert feststellen, wenn die Endkonzeption vorliegt und das wird in wenigen Wochen der Fall sein.
Von der Deutschen Presseagentur. Nochmal direkt anschließend an diese baulichen Probleme. Wird das beim laufenden Betrieb saniert oder müssen da Schließungen erfolgen?
Also auch das ist noch nicht so weit reif, um darüber zu sprechen. Aber natürlich ist der Plan, das im laufenden Betrieb zu machen. Mit der ein oder anderen Einschränkung.
Herr Krippers, an die noch mal eine Frage. Können Sie schon mal mit großer Vorsicht nach 3 Wochen Festspielen eine erste Zwischenbilanz ziehen, was die Pandemie-Maßnahmen anbelangt? Weil jetzt ist ja der größte Teil der Festspiele eigentlich schon vorbei. Wie hat es bislang funktioniert und ja, welche Schlüsse können Sie daraus ziehen?
Ich kann Ihnen nur eine Zwischenbilanz bis zum heutigen Tag geben. Wir hatten ja schon darüber gesprochen. Die Festspiele sind vorbei am 30. August und plus, sagen wir mal, 5 bis 10 Tage, wenn wir wissen, ob sonstige Symptome sich noch bei wem gezeigt haben. Aber bisher, wie ich schon ausgeführt habe, 3000 Tests bei 1400 Beteiligten, Künstlerinnen und Künstler und Mitarbeiter und Mitarbeiter, kein einziger Beteiligter, bis auf die eine Mitarbeiterin, über die wir berichtet haben, war positiv. Und im Publikum hat es bisher auch keine positiven Fälle gegeben. Man sieht, und das kann man vielleicht vorsichtig sagen, es schaut die ganze Welt auf Salzburg und es ändert sich was in der Einschätzung auch von diversen Experten. Wenn man sich diese Stellungnahme der Charité anschaut, von den 13 Punkten, die die Stellungnahme enthält. Die Charité geht ja deutlich weiter oder die Experten dort gehen ja deutlich weiter. Wir haben das Schachbrettmuster und maximal 1000 Sitzplätze vergeben. Die Experten sprechen da schon vorsichtig davon, dass man bei Mund-Nasen-Schutz tragen die Säle wieder voll befüllen kann. Das war am 17., glaube ich, letzte Woche. Es ist von der Führung, das war diese Sache, wo 4 Experten eine Stellungnahme geschrieben haben und 13 Punkte aufgeführt haben, von denen wir schon 11 umgesetzt haben, das wollte ich sagen. Also man sieht schon, dass wirklich diese Präventionskonzept, diese Maßnahmen, die wir hier setzen, auch Schule machen. Laut Verordnung der Bundesregierung haben wir im August 1000. Die Verordnung der Bundesregierung sieht ab September bis zu 5000 Personen indoor und 7000 im Außenbereich. Bitte? 7000 im Außenbereich vor. Allerdings nicht vollbestuhlt, sondern immer mit einem freien Platz neben verschiedenen Gruppen.
Wie ist das mit den Orchestern? Weil man kann ja ein Orchester, das im normalen Betrieb arbeitet, Familienkontakte haben, die kann man ja nicht so testen wie bei Ihnen. Die kann man ja nicht quasi so einkasteln für drei, vier Wochen geht das, aber ich kann ja nicht drei Jahre ein Kontakttagebuch führen, da wird ich ja irre.
Ich glaube, an das Kontakttagebuch müssen wir uns irgendwie gewöhnen, aber das ist meine private Meinung. So wie es ja auch verschiedene Versuche gibt, das per App zu regeln, dass man das Contact Tracing darüber erledigen kann. Aber etwas hat uns diese Krise gezeigt. Wir müssen besonders schnell sein. Es ist rein statistisch, ist es sogar sehr wahrscheinlich, dass wir noch einen Fall hier haben werden. Und das Präventionskonzept greift für diesen Fall ein, dass wir möglichst schnell das einschränken können, testen können, die betroffenen Personen isolieren können und entsprechend die Ausbreitung verhindern können. Denn darum geht es im letzten Endes, ja, dass wir die Pandemie in Schranken weisen.
Stefan Hilbold vom Standard. Herr Landeshauptmann, noch mal eine Frage zur Erweiterung des Projekts. Sie haben gesagt, in ein paar Wochen wird es vorgestellt. Können Sie einen etwas größeren Zeitrahmen skizzieren? Sie haben am Anfang gesagt, 10 Jahre. Wie schaut das aus? Wie könnte man sich das vorstellen? In welcher Zeit das dann auch realisiert wird? In welcher Zeit welche Projekte vorgestellt werden?
Ja, zu Beginn stehen die Finanzierungsverhandlungen nach der Projektsvorstellung. Die müssen abgeschlossen sein vor der Budgetrede des Finanzministers. Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber wir wollen ja da ins Tun kommen. Und dann haben Sie lange Planungs- und Genehmigungsvorläufe. Von den 10 Jahren haben wir circa 4 Jahre Planungs- und Genehmigungsvorlauf und 6 Jahre Bauzeit. Das heißt, 2031 müsste das fertig sein dann eigentlich. Klingt lang, ist aber auf 100 Jahre bezogen. Oder dann 110 Jahre. Nicht so lang.
Genau, ich habe auch noch eine Frage. zu diesem Projekt. Und zwar kann man da die ungefähren Kosten schon abschätzen, von welchem Volumen man spricht. Und dann zur Erweiterung, wie ich das jetzt verstanden habe, geht es bei der öffentlichen Hand nicht um die Erweiterung, sondern die Erweiterung, da setzt man auf private Geldgeber, nicht?
Okay. Ja, ganz so ist es nicht. Wir haben einerseits einen Sanierungsbedarf, andererseits einen Erweiterungsbedarf, um langfristig einen ordnungsgemäßen und qualitativen Spielbetrieb aufrechterhalten zu können. Und der spielt sich im Zentrum, großes Festspielhaus, Felsenreitschule, Haus für Mozart ab. Der Schüttkasten ist sozusagen ein Begegnungszentrum und da hat die Präsidentin den Ehrgeiz, das mit privaten Sponsorenmitteln zu finanzieren. Ich glaube, so kann man sagen.
Und zu den ungefähren Kosten?
Na, das möchte ich jetzt nicht sagen. Da lassen Sie uns bitte das Endkonzept vorstellen. Das wird dann auch noch einmal genau durchkalkuliert. Sie wissen eh, wenn man Zahlen nennt und die muss man dann gleich nach 4 Wochen revidieren, dann macht das keinen schlanken Fuß.
Und dann habe ich noch eine Frage an Herrn Hinterhäuser. Und zwar im APA-Interview haben Sie gesagt, dass der Don Giovanni auf jeden Fall nächstes Jahr gespielt wird. Gerade das ist ja ein Stück mit mehr als 100 Statisten. Ist es, ja.
Also im Normalfall ist es kein Stück mit mehr als 100 Statisten. Man kann es mit mehr als 100 Statisten machen.
Aber so wie es geplant ist.
Woher wissen Sie das?
Tja.
Gott, Sie wissen mehr als ich. Ist auch gut. Ja.
Also es wird ein adaptierter, je nachdem. Okay.
Nein, also wir werden den Don Giovanni nicht Sie adaptieren. Wir werden ihn machen, wie er gemacht gehört, nach unserem Verständnis. Die Così fan tutte ist, das habe ich oft gesagt, die Così fan tutte ist sehr spontan entstanden. Der Don Giovanni ist ein ganz anderer Planungsvorlauf gewesen. Das sind jetzt schon 3 Jahre Arbeit am Don Giovanni. Ne? Also insofern werden wir den nicht adaptieren, was immer das heißt. Wir werden ihn nicht kürzen. Wenn wir ihn machen, machen wir ihn so, wie es sich gehört.
Also mit mehr als 100 Statisten.
Was sagen Sie? Vielleicht sind es mehr als 200.
Ich würde die Fragerunde ganz kurz unterbrechen. Der Kollege muss nämlich aufgrund von einem Notfall leider weg, dass wir nicht kurz ein Foto noch machen können und dann von der Unterfertigung des...